Ich habe jetzt am zwei Sonntagen, es halt ziemlich, ne? Aber ist schön, na gut. Haben wir am zwei Sonntagen gesprochen über die Macht unserer Worte oder die Bedeutung unserer Worte. Und in Verbindung damit habe ich auch das Thema Saat und Ernte berührt. Nicht am letzten Sonntag, sondern am Sonntag davor, wo ich davon gesprochen habe, dass ein Grund, warum unsere Worte wichtig sind, ist, dass sie eine formende Wirkung haben auf unser Leben. Und es ist so. Und dann habe ich verschiedene Stellen aus dem Wort Gottes gelesen, die das belegen. Und dann auch Stellen, wo unsere Worte wie Samen, also wie Saat geschildert werden und die dann eine Ernte bringen. Und in Verbindung damit habe ich es jetzt einfach auf dem Herzen, jetzt an einem Sonntag, also heute, etwas grundsätzlicher zum Thema Saat und Ernte zu sagen. Jetzt nicht nur in Bezug auf unsere Worte, sondern grundsätzlicher. Weil das ist etwas, was nicht nur mit unseren Worten zu tun hat, sondern es ist ein Prinzip, was in allen möglichen Lebensbereichen zum Ausdruck kommt und eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt auch ab und zu gewisse Missverständnisse, wenn es um Saat und Ernte geht. Und mein Ehrgeiz heute ist, es ausgewogen, schön, erbaulich und kräftig rüberzubringen. Und wenn das mir gelingt, bin ich zufrieden. Wenn nicht, sage ich, habe es zumindest probiert. Okay? So, lass uns take off, lass uns beginnen. Kapitel 6 in Galaterbrief, Vers 7 und bis Vers 10. Dort heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Habt ihr gemerkt? Es ist nicht vielleicht. Sondern zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Okay, so das ist die Ausgangsbibelstelle hier. Saat und Ernte. Zunächst mal, grundsätzlich bedeutet Saat und Ernte oder hat Saat und Ernte damit zu tun, das ist wichtig am Anfang zu verstehen, dass es ein Prinzip von Saat und Ernte gibt im Reich Gottes, bedeutet, dass Gott uns einen Weg gegeben hat. Und das ist jetzt wieder ein bisschen revolutionär. Der Hans-Jürgen hat mir ja mal ein Kompliment gemacht. Also ich habe es zumindest als Kompliment aufgefasst. Er hat gesagt, der Magne ist ein verkappter Revolutionär. Ich weiß nicht, wie ihr das, also für mich das kam, das ging wie bei mir, wie bei Öl runter. Weil alles, was nur anpassungsfähig ist, das stört mich. Ja, ich finde es, Gott ist ein Revolutionär der Liebe, ja? Nicht, aber der Liebe. Und mir ist aufgefallen, jetzt auch in unserem Glaubensgrundkurs, der jetzt zu Ende gegangen ist, ist mir selber nochmal aufgefallen, wie oft ich gesagt habe, das ist echt revolutionär. Aber der Punkt ist, das Wort Gottes ist revolutionär. Das ist jetzt nicht ein Tick, wenn ich das sage. Gott ist revolutionär. Amen? Lass uns einfach gemeinsam sagen, ja? Gott ist revolutionär. Poh. Amen. Gott kommt nicht einfach so auf die Bühne und dann ist alles wie vorher. Nach dem Motto, God was here. No? Es passiert immer, wenn er kommt, etwas. Okay, aber das Revolutionäre daran, an diesem Prinzip von Saat und Ernte ist, dass es tatsächlich so ist, dass durch dieses Prinzip oder dass Gott durch dieses Prinzip uns einen Weg gegeben hat, wo wir selber, hör mal gut zu, sehr stark in der Hand haben, was aus unserem Leben wird. Oder andersrum, wir haben es selber in der Hand, wie unser Leben sich geistlich gesehen entwickelt. Ich sage nicht, dass wir alles bestimmen können, was passiert oder so, das kann nur Gott, ja? Und so weiter. Aber ob unser Leben grundsätzlich im Laufe unserer Zeit hier auf Erden immer mehr von der segnenden, von der bewahrenden und stärkenden Hand Gottes geprägt sein soll oder nicht, das hängt schwerpunktsmäßig sehr stark von uns ab. Das ist so. Das kann eigentlich nicht sehr viel anders sein, weil wenn Gott sagt Saat und Ernte, dann ist es klar, Ernte, das bezieht sich auf das, was wird, das, was kommt, und Saat, Sehen, bezieht sich auf das, was Vergangenheit gewesen ist und was heute geschieht. Also nach dem Motto, wer eine Tomatenernte haben will, sät nicht Kartoffeln. Meine, im landwirtschaftlichen Bereich bin ich da nur sehr mäßig ausgebildet, obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin. Mein Vater war Geschäftsmann, mein Onkel, er war Landwirt und ich habe ihm sehr viel geholfen im Sommer und so weiter. Ich habe einiges mitbekommen, aber ich wurde da nicht gut. Okay, aber von Saat und Ernte verstehe ich auch was. Und Gott sagt es einfach. Wenn er sagt Saat und Ernte, er sagt einfach, wer so sät, wird so ernten, wer so sät, wird so ernten. Also ist es ganz klar, dass ich gemäß dem, was ich sehe, es sehr stark beeinflussen kann, wie mein Leben geistlich sich entwickelt. Amen? Ich sage nicht, dass wir alles bestimmen können und nur Gott hat dieses Universum in seiner Hand, aber es ist nicht so, wir sind nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert. Sind wir nicht. Ich habe es mir hier so aufgeschrieben, auf mein Konzept. Spätestens, wichtiger Gedanke, spätestens, seitdem du Jesus angenommen hast, bist du kein Opfer mehr. Bist du keiner Willkür ausgeliefert. Natürlich kann es sein, und das ist auch oft so, dass auch wenn wir zu Jesus gekommen sind, dass wir immer noch Hilfe brauchen, um Dinge, die in der Vergangenheit liegen, loszuwerden und wir brauchen Heilung und all das. Das ist ganz, ganz klar. Aber spätestens, abdem wir zu Jesus gekommen sind, sind wir nicht nur ein Opfer mehr. Sagen wir so, wir sind nicht einer Willkür ausgeliefert und ich hoffe, dass du das als eine Ermutigung empfindest. Und nicht nur als eine schwere Last. Das ist eine Ermutigung. Stell dir mal vor, es ist nicht mehr so, dass irgendeine Willkür über uns herrschen kann. Ist das nicht herrlich? Also ich finde es herrlich, nicht irgendwo eine Willkür, nicht irgendwo ein Teufel, nicht irgendein Mensch, nicht irgendwelche Umstände. Wenn ich will, kann ich ein Leben unter Gottes Herrscher führen. Amen. Ich predige besser, als einige hier begeistert sind. Es war nur, um dir zu helfen, wach zu werden. Nee. Verstehe das nicht so, wenn ich sage, Saat und Ernte, ich bin an allem schuld. Nein, warte mal. Ich sage nur, du bist nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert. Nicht irgendwo ein Dämon, nicht irgendwo ein Umstand, nicht irgendein Mensch kann dein Leben geistlich bestimmen. Wenn du willst, kannst du unter der guten Herrschaft Gottes leben. Ich meine, das ist ganz klar biblische Wahrheit. Amen. So. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, es wäre eine Möglichkeit, du hast die Autorität, die geistliche Richtung deines Lebens selbst zu bestimmen. Und eine Art, wie das geschieht, ist durch richtige Saat oder durch dieses Prinzip von Saat und Ernte. Mir kam ein guter Vergleich, glaube ich. Ich habe da an die beiden ersten Menschen gedacht, Adam und Eva. Wir kennen ja die Geschichte aus dem Schöpfungsbericht, wo Gott sagt, und ihr sollt über die Erde herrschen und macht euch untertan, nicht wahr? Aber was für einen Beruf hatte Adam? Er war Gärtner. Er war ein Seemann. Na, er hat die, also nicht Seemann, so wie, na, sondern ein Sämann, der sähend, gutes Saat sät. Und Gott hat auch zu ihm gesagt, er hat ihn in den Garten gestellt, um ihn zu bebauen und zu bewahren und zu bewachen und so weiter. Also da habe ich wieder diese Parallele gesehen, Autorität und Saat. Eine Art und Weise, wie Adam und Eva Autorität ausüben sollten oder die über die Erde herrschen sollten, war durch das Prinzip von Saat und Ernte. So, das gilt auch für uns. Wir sind nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert. Wir haben die Autorität, die geistliche Richtung unseres Lebens selbst zu bestimmen. Das heißt dann nicht, dass wir einander nicht mehr brauchen, weil das tun wir. Es heißt auch nicht, dass wir an allem, was in unserem Leben bisher geschehen ist, selber schuld. Damit hat es erst recht nichts zu tun. Nur, wir sind jetzt erlöst. Wir sind nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert. Amen. Und hör mal gut zu. Es ist wichtig, diese Opferrolle, diese Opfermentalität ein Stück weit loszuwerden. Das ist wichtig. Mir ist aufgefallen, Opferrolle, Opfermentalität und ausgeprägtes Selbstmitleid, also ich meine, jeder von uns wird vielleicht ab und zu ein bisschen selbstmitleidig, aber jetzt ausgeprägtes Selbstmitleid und Opfermentalität, das hindert uns von Gott zu empfangen. Wisst ihr das? Warum? Weil Opfermentalität sagt, ich habe nichts. Ich bin derjenige, der nichts kriegt. Es ist sehr wichtig für das Gelingen in unserem Leben, auch für das geistliche Gelingen, dass da, wo wir vielleicht unbewusst so eine gewisse Opferrolle, Opfermentalität entwickelt haben, dass wir sehen, Mensch, ich bin, und Opfer heißt ja, ich bin ausgeliefert, ich bin Victim, ist ja da, ne? Ich bin einfach ausgeliefert in Umständen oder irgendwelchen Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, du bist nicht irgendein Schicksal ausgeliefert. Wir glauben nicht an das Schicksal, wir glauben an Jesus. Amen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde jetzt versuchen, auch heute etwas Genaueres dazu zu sagen, wie das vonstatten geht oder was es so bedeutet. Erstens, aber dann möchte ich auch vorher kurz etwas dazu sagen, was bedeutet Saat und Ernte nicht? Weil das ist mir ein bisschen wichtig. Wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, wenn man von diesem Prinzip von Saat und Ernte hört, es falsch, ein bisschen falsch zu verstehen, vielleicht ein bisschen überzogen zu verstehen. Zum Beispiel, man könnte, wenn man nicht genau hinhört, diese Vorstellung bekommen, aha, also wenn ich nur immer die richtige Saat sehe, dann werde ich in meinem Leben keine Probleme mehr haben, keine Herausforderungen mehr haben, keine Nöte, keine Anfechtungen. Ich muss nur die richtige Saat sehen und dann wird alles nur paletti und schön. Darum geht es gar nicht. Warum? Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es Probleme geben. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir Herausforderungen haben. Und ich sage auch nicht, dass alles, was uns passiert, immer auf eine Saat zurückzuführen ist, die wir gesät haben. Es gibt Dinge, die wir einfach erleben, weil wir hier auf diesem Planeten sind. Amen? Wie viele von euch haben festgestellt, wir leben in einer gefallenen Welt? Ah ja. Ja, und es gibt Dinge, die begegnen uns einfach. Und man kann das nicht immer erklären. Und es wäre fatal, dann immer zu sagen, aha, das muss mit einer Saat zu tun haben. Es kann, aber es muss nicht sein. Die Jünger von Jesus, die haben ja einmal bei einem Blindgeborenen davon gesprochen. Die haben dieses überzogene Saat- und Erntedenken gehabt, aus meiner Sicht. Weil die haben sofort gesagt, irgendjemand muss hier was verbrochen haben. Meine, er ist blind. Und die haben sofort gesagt, Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, keiner. Aber an ihnen werden die Werke Gottes offenbar. Ja? So, das ist ein bisschen wichtig zu verstehen. Saat und Ernte bedeutet nicht, aha, ich muss nur die richtige Saat sehen und dann werde ich gar keine Probleme mehr haben. Solange wir hier in dieser Welt leben, werden wir Herausforderungen erleben. Aber es geht darum, wenn ich die richtige Saat sehe oder wenn ich auf den Geist sehe, wie wir gelesen haben, aus Galaterbrief Kapitel 6, dann kann ich und werde ich erleben, dass trotz allem, was um mich herum geschieht, dass Gottes starke und segnende und bewahrende Hand auf mein Leben ruht. Das ist das, was auch in Römerbrief Kapitel 8 steht, in Vers 37, wo Paulus sagt, was will uns trennen von der Liebe Christi? Und dann sagt er, weder Drangsal noch dieses noch jenes wird uns trennen können von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. So ist es möglich, in einer Welt zu leben, die unvollkommen ist und wo wir auch Anfechtungen erleben und trotzdem erleben, ich bin nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert, ich bin nicht irgendwelchen Schicksalsschlägen ausgeliefert, sondern ich lebe unter dieser segnenden und bewahrenden und schützenden und stärkenden Hand Gottes. Also, Saat und Ernte bedeutet nicht, dass wir, wenn wir nur die richtige Saat sehen, keine Nöte oder keine Probleme oder keine Herausforderungen mehr haben werden. Und Saat und Ernte bedeutet auch nicht, dass wir zum Beispiel durch bestimmte Taten versuchen, etwas bei Gott zu verdienen. Ja, das könnte ja auch dem einen oder anderen kommen, aha, ich zahle da und kriege da. Also ich verdiene es bei Gott. Aber so ist es nicht. Es geht nicht darum, etwas bei Gott zu verdienen, sondern es geht darum, dass wir, auch was unser Leben hier auf Erden betrifft, sind wir Verwalter, Mitarbeiter Gottes. Wir sind jetzt keine Roboter. Und deswegen, wie stark Gott und sein Segen in unserem Leben zum Zuge kommt oder nicht, das hängt auch von uns ab. Es ist nicht einfach, was einfach so kommt. Es hängt auch von uns ab. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir es bei Gott verdienen oder Leistung bringen müssen, sondern wir arbeiten mit Gott zusammen. Er hat uns als Verwalter hier auf dieser Erde gestellt. Und das betrifft auch unser Leben. Es ist ja die Gnade Gottes, dass wir überhaupt anfangen können, gute Saat zu sehen. Okay, wie sieht das denn aus, gute Saat zu sehen? Oder wie sehen wir auf den Geist? Wir haben ja diese Stelle gelesen, Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wie sehen wir auf den Geist? Wie sehen wir gute Saat? Ich sage einige Gedanken dazu. Aber erst möchte ich nur etwas auch da einschieben, und zwar sehen, also Saat zu sehen, bedeutet oder hat in der Regel nicht mit einmaligen Handlungen und mit einmaligen Taten zu tun, sondern Saat bezieht sich auf Dinge, die gewisserweise uns prägen. Etwas, was immer wieder vorkommt in unserem Leben. Das ist in der Regel so. Ein Sämann, der sät, normalerweise, er sät ja auch nicht nur so ein kleines Körnchen, sondern meistens hat er da einen Haufen Samenkörner, die er da rausstreut. Also das sind mehrere. So, Säen hat eigentlich nicht mit einer einmaligen Sache zu tun, mit einer einmaligen Handlung und meistens auch nicht mit einem einmaligen Wort zu tun. Aber es gibt gewisse Dinge, wenn diese Dinge unser Leben ein Stück weit prägen, wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit besteht, wenn sie irgendwie ein Stück weit zu unserem Leben gehören, dann wird es eine Saat, die so eine Ernte bringen kann oder so eine Ernte bringen kann. Okay, wie sehen wir? Welche Samenkörner haben wir, womit wir sehen können? Eine Sache haben wir ja vor 2 Wochen angesprochen, da ging es um unsere Worte. Und das stimmt. Die Bibel sagt, dass unsere Worte eine Saat ist. Amen. Also wir haben diese Stelle, ich habe es jetzt nicht mehr hier aufgeschrieben, aber steht in den Sprüchen, steht sowieso viel über die Zunge. Aber ich glaube, es war Sprüche 18, war es wohl, wo es heißt, wer die Zunge gerne gebraucht, wird ihre Frucht essen. Frucht ist ja eine Ernte. So, was wir sagen, also was wir, besonders wenn es Dinge gibt, die wir immer wieder sagen, die ein Stück weit unsere Rede Art prägen, unser Wortschatz prägen, dann wird das eine Saat und da müssen wir schon darauf Acht haben, weil das kann so eine Ernte bringen oder so eine Ernte bringen. Was ist denn negative Saat? Negative Saat sind Worte des Unglaubens, der negativen Erwartung, negative Worte, Unglaubensworte über uns selbst oder über andere. Das ist eine negative Saat. Ja. Ich bringe das nicht fertig, oder? Es gibt ja einen Haufen Beispiele dafür. Das ist eine negative Saat. Immer wieder sowas zu sprechen. Oder hör mal, diesen hier. In unserer Verwandtschaft stirbt jeder, bevor er 50 wird. Das ist eine sehr gefährliche Saat. Amen? Und die wirkt sich auch im Leben von Christen aus, wenn sie immer wieder diese Saat sehen. Ja? Das sind manchmal so Dinge, die man so einfach sagt. Manchmal Dinge, woran man sich gewohnt hat, aber die im diametralen Gegensatz stehen zum Wort Gottes. Das ist nicht gut. Wir sollen sprechen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Vielleicht sind es manchmal Sachen, die man ausspricht, wo man auf eine gewisse Erfahrung zurückgreift oder gewisse Muster in der Familienvorgeschichte und solche Dinge. Und dann spricht man das immer wieder aus. Das ist eine negative Saat. Oder eine andere Art von negative Saat ist negatives Reden über andere Menschen. Jetzt nicht nur Unglauben, sondern wer ständig herabsetzend spricht über andere Menschen, das ist eine negative Saat. Es wirkt sich ungut aus auf unser eigenes Leben. Deswegen haben wir diese Stelle auch gelesen in 1. Petrusbrief, Kapitel 4, glaube ich, oder wo steht, wenn jemand das Leben liebt und gute Tage sehen will, er behalte seine Zunge vom Bösen zurück und so weiter. Okay? So, unsere Worte, das ist eine Saat, die wir sehen. Das ist ja, wovon wir jetzt auch gesprochen haben, ein paar Sonntage. Und gute Saat ist natürlich der Gegenteil. Gute Saat ist, wenn unsere Rede, was wir sagen, wenn das unterstützend ist, also für das, was das Wort Gottes sagt, wenn es in Übereinstimmung ist mit dem, was Gottes Wort sagt, wenn wir mit unseren Worten nicht Gottes Wort widersprechen, sondern zustimmen, dann sehen wir gute Saat. Ja? Worte des Glaubens. Oder wenn wir Gutes sprechen über andere Menschen, das ist eine gute Saat. Okay? Wichtig also, wenn wir ein Leben führen wollen, das gekennzeichnet ist von Gottes Segen, von seiner Hand, die segnend, bewahrend, schützend und stärkend über uns ist. Okay, unsere Worte. Was gibt's noch? Auf den Geist zu sehen. Das habe ich ein paar Mal in den letzten Jahren mehrmals so überlegt und darüber nachgedacht. Und ich möchte euch jetzt hier einen weiteren Punkt weitergeben, was es heißt, auf den Geist zu sehen. Hör mal gut zu, das ist wichtig. Unsere Lebensprioritäten. Das ist eine Saat, die ich sehe. Eine Saat hat ja mit Investition zu tun. Eine Saat, ich sehe etwas hinein, ich investiere etwas. Wofür stelle ich mein Leben zur Verfügung? Wofür lebe ich? Wenn du so willst, lebe ich für den Geist, lebe ich für das, was für Jesus, lebe ich für das, was er steht, oder lebe ich für ganz andere Sachen? Wenn ich für Jesus lebe, wenn er nicht nur formal, sondern tatsächlich eine zentrale Rolle in meinem Leben spielt, wenn es für mich wichtig ist, was er für mein Leben vorhat und so weiter, wofür lebe ich? Das ist eine Saat. Ehrlich. Wer in aller Unvollkommenheit sagt, Herr Jesus, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung, wer diese Herzenshaltung hat, Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wer also als Jünger Jesu oder diese Haltung von Jüngerschaft entwickelt, wir sind ja alle unvollkommen, darum geht es ja nicht. Aber er sät auf den Geist. Er investiert in den Geist. Und ich kann es nur sagen, wer investiert in den Geist, erntet vom Geist Segen und Leben von Gott. Und hier ist es, dass Menschen, wo wir eine Rolle spielen, und ich denke, wir können alles sehen, es hat nichts damit zu tun, dass wir bei Gott irgendetwas verdienen oder nicht, sondern es hat damit zu tun, worin investieren wir, wozu benutzen wir unser Leben, das Gott uns gegeben hat. Wofür stellen wir es zur Verfügung? Das ist eine gute Saat. Sag mal, gute Saat. Ja, das ist eine gute Saat. Wenn du in den Evangelien hineinguckst oder in die Bibel hineinguckst, in den Evangelien, auch in den Worten von Jesus, wirst du sehen, wie oft er, wie er das sagt, was für ein Segen es bringt, wenn wir diese Saat sehen, wenn wir uns unser Leben ihm zur Verfügung stellen, also wirklich nach seinem Willen fragen, ist nicht nur pro forma, nicht Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich. Er sagt, suche zunächst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das hat mit Saat und Ernte zu tun. Wie sehen wir noch, oder welche, ja, wie kann es sonst aussehen, zu säen auf den Geist oder gute Saat zu sehen? Womit füttere ich mich? Also, wofür öffne ich die Tür? Also, die Tür meines Herzens, die Tür meiner Sinne, meiner Seele. Wie viele von euch wissen, wo die Tür eurer Seele ist? Wisst ihr nicht? Hier und hier. Sehr stark. Also, vielleicht gibt es mehrere Türen, aber hier und hier. Was wir in uns aufnehmen, Ohren und Augen. Ja. Ohren und Augen. Die Sinnesorgane, ja, ich bleibe jetzt nicht bei Augen und Ohren, vielleicht, ja. Über was nehme ich in mir auf, in meine Seele auf, in mein Herz auf? Das ist auch eine Saat. Das ist ein Pflanzen, das ist ein Sehen. Und das, was ich in mir hinein sehe, das wird wachsen und Frucht bringen, solche oder solche Frucht, entsprechend dem, was ich sehe. Auch da, ich kann nicht Dornen sehen und Äpfel ernten. Und mal gut, so sehen ist auch hier nicht, keiner von uns kann es verhindern, dass wir mal was Falsches denken oder dass auch falsche Vorstellungen, falsche Gedanken in uns hineinkommen. Aber es geht hier um, wofür öffne ich mich? Was gebe ich Raum? Was darf Wurzeln bei mir schlagen? Das ist Sehen, wofür ich mich öffne, was mich prägen darf. Ja? Und ich habe gedacht, wenn es um diesen beiden Lebensprioritäten, wofür lebe ich und womit füttere ich mich, da gibt es eine Stelle im Kolosserbrief, die ich finde sehr, sehr gut ist. Lass es einfach so richtig in dir hineinsinken. Weißt du, was ich heute tue? Ich sehe jetzt auch ein Stück weit in euer Leben hinein. Ich meine, ihr könnt jetzt wählen, ob ihr da die Türen offen öffnen oder öffnet oder nicht. Aber das ist, was ich tue. Ne? Kolosser 3, Vers 1 und Vers 2. Dort heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und dann Vers 2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ich finde in diesen beiden Versen, in Kolosser 3, Vers 1 und Vers 2, haben wir die beiden Prioritäten, die ich jetzt in den letzten Minuten geschildert habe, also wofür ich lebe, womit ich mich füttere, das findet man beide hier wieder. Weil er sagt zum Beispiel in Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Ich habe früher immer gedacht, also wenn ich relativ neu im Glauben war, habe ich gedacht, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, habe ich so das Gefühl gehabt, es heißt, denkt immer über den Himmel nach, Magne. Aber das war ein bisschen schwierig auf Dauer, nur über den Himmel nachzudenken. Aber dann war mir klar, das ist gar nicht, was gemeint ist. Gott sucht, was da oben ist, heißt, sucht seine Gegenwart, sucht seine Nähe. Lass das wichtig für dich sein, was des Christus ist. Das ist das, sucht, was da oben ist. Also das ist diese Lebenspriorität, wofür lebe ich? Und diese andere Lebenspriorität, womit füttere ich mich? Ich spreche jetzt darüber, wie kannst du deine geistliche Zukunft bestimmen? Das ist, wovon ich spreche. Ich sage, du bist keine Willkür ausgeliefert. Du kannst säen und ernten. Und das ist, wovon ich hier spreche die ganze Zeit. Und Vers 2, sinnt auf das, was da oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. In Vers 1, da geht es um, was wir suchen. Vers 2 geht es darum, worauf wir sinnen. Und sinnen, das hat besonders das damit zu tun, womit füttere ich mich? Was nehme ich in mir auf? Was verdaue ich? Was verstopfwechsle ich? Was darf mein Leben füllen? Und womit wir uns füllen, das wird uns prägen. Amen. Ich glaube, fast ein von den ersten geistlichen Eindrücken, die ich hatte, ging genau in diese Richtung. Und zwar, das war, wo ich noch in Norwegen gewohnt habe. Und dann sollte ich bei irgendwo so einer Jugendveranstaltung abends eine Andacht halten. Und ich war da ganz, ganz neu und hatte eigentlich nicht so viel darüber gewusst, dass man sich da gut vorbereiten muss und so weiter. Muss man auch, wenn man dient, man kann nicht nur sagen, ich stelle mich hin und ich sage irgendetwas, sondern man muss sich schon vorbereiten. Aber Gott hat Gnade manchmal mit uns am Anfang, wenn wir nicht so genau Bescheid wissen. So, ich habe mich so gut wie gar nicht vorbereitet. Eine halbe Stunde, bevor diese Andacht stattfinden sollte, bin ich in meinem Zimmer gegangen, habe gebetet und sofort hat Gott mir einen Eindruck gegeben. Und das war die Andacht, hat sehr gut geklappt. Ja. Und dann weiß ich noch, ich habe so deutlich vor meinen Augen gesehen, wie eine Schale, woraus man sauberes und gutes Wasser trinken sollte. Und dann habe ich so einen Hahn darüber gesehen, der aufgedreht war und wo Wasser reingefüllt wurde. Und die ganz einfache prophetische Botschaft von Gott war, wenn du willst, dass Gutes dabei rauskommst, musst du Gutes reinfüllen. Ganz einfach. Und so ist es auch mit unserem Sinn, mit unseren Gedanken. Das hat, auch wenn du so willst, mit Saat und Ernte zu tun. Womit füttere ich mich? Das ist auf den Geist sehen. Und da müssen wir uns immer wieder neu entscheiden, welche Saat wir sehen wollen. Wir wollen alle eine gute Ernte haben, oder? Mit Sicherheit. Und manchmal denken Leute, die kriegen dann eine gute Ernte, wenn sie so an eine richtige Segnungsveranstaltung gehen. Und jetzt wird für jeden gebetet und alle fallen um und dann wirst du eine gute Ernte bekommen. Nein. Nein. Das kann dir helfen. Es kann ein spezielles Problem lösen unter Umständen. Es ist so ein Schubser manchmal in die richtige Richtung, aber es ist nicht das, was entscheidet, wie deine Ernte aussieht. Deine Ernte wird entschieden durch das, was du siehst und was ich sehe. Das entscheidet, welche Ernte ich haben werde. Okay? Also unsere Worte, unsere Lebensprioritäten, eine andere Saat, die wir auch in der Bibel finden und auch in Galaterbrief, also diese Stelle, die wir am Anfang gelesen haben, wird sie eigentlich sehr gut geschildert, ist in der Liebe zu wandeln. Wenn mein Leben davon geprägt ist, dass ich schnell verzeihe, wenn mein Leben davon geprägt ist, keiner von uns ist vollkommen, jeder von uns wird auch Lieblosigkeiten auch praktizieren, aber wenn mein Leben davon geprägt ist, dass ich schnell zum Beispiel mich versöhnen kann, wenn mein Leben davon geprägt ist, dass ich schnell bereit bin, andere zu verzeihen, das ist eine gute Saat. Das bewirkt eine Ernte. Dass Ernte und Wandeln in Liebe sehr eng miteinander verbunden ist, das sehen wir ganz deutlich aus diesem Wort, was wir am Anfang gelesen haben, in Galaterbrief Kapitel 6, weil er sagt ja hier in Vers 7, dass, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und dann sagt er, lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Hör mal gut zu. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Er hat gesagt, lass uns aber im Gutes tun, also das hat mit Liebe zu tun, lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lass uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das kann ich sagen, die Liebe Gottes in unserem Leben Raum zu geben, diesem Drängen der Liebe Gottes nachzugeben, und das erleben wir alle, wenn wir Probleme haben mit jemandem oder jemand mit uns und dieses Drängen in uns da ist, sich zu versöhnen oder selber die Initiative zu ergreifen, damit das Ganze in Ordnung gebracht wird. Das ist die Liebe Gottes in uns, die drängt. Die Bibel sagt ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So, diese Liebe Gottes ist da. Je mehr wir diese Liebe Gottes nachgeben, diesem Drängen der Liebe Gottes nachgeben, das ist eine gute Saat. Es bringt Frucht. Wenn mein Leben davon geprägt ist, von Bitterkeit, wenn mein Leben geprägt ist, die Bibel spricht von Wurzel der Bitterkeit, also hat auch mit Pflanzen zu tun. Wenn mein Leben geprägt ist von Unversöhnlichkeit und solche Dinge, dann wird das eine gute Ernte Gottes zumindest beschneiden. Amen. Ich spreche hier davon, wie wir unsere geistliche Zukunft beeinflussen können. Unsere Worte, unsere Lebensprioritäten, wofür wir leben, womit ich mich füttere, die Liebe Gottes üben, Raum geben, könnte man vielleicht auch sagen. Und die letzte Saat, die ich mitnehme, hat tatsächlich mit unserem Umgang mit Geld zu tun. Die Bibel sagt auch, dass wenn wir Geld geben, in das Reich Gottes hinein. Nicht, weil jemand uns dazu manipuliert hat, nicht, weil jemand uns dazu gedrängt hat oder so, aber wenn wir aus freiwilligem Herzen, aus Liebe zu Gott und aufgrund unseres Erkenntnisses des Wortes Gottes Geld hineingeben in das Reich Gottes, dass das eine Saat ist, die Gott benutzt, um uns zu segnen. Ich meine, das haben wir alle gehört, die, wenn wir nur ein oder zwei Kollektreden gehört haben, haben wir das gehört, wer gerne sät oder wer kärglich sät, wer kärglich ernten und so weiter, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Ja? Und das stimmt. Also, auch wenn es um unser Geld geht, möchte Gott, dass wir verstehen, dass wir seine Verwalter sind. Ich weiß nicht, ob du das überlegt hast, dass Gott eigentlich, ihm gehört eigentlich dein Bankkonto. Ich bin ein Verwalter. Steht ja in Haggai, im Alten Testament in Haggai, das Gold und das Silber gehört mir, sagt der Herr. Und es gibt ja, wie gesagt, immer wieder diese Stellen, auch im Neuen Testament, wo Gott sagt, dass wer sät, wer gerne gibt, er wird auch ernten. Und jetzt ein wichtiger Gedanke, das ist mir bewusst, das kommt nicht immer bei uns an. Wir wissen, die meisten von uns, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Saat und Ernte jetzt in Bezug auf Geld, dass wenn ich selber den Zehnten gebe, wenn ich selber hineinsehe in das Reich Gottes und ein guter Verwalter Gottes bin in Bezug auf auch Geldmittel, dass das auch mit meiner materiellen Versorgung zusammenhängt, dass auch Gott mich dann auch materiell segnet. Aber es gibt einen Punkt hier, den wir manchmal übersehen und den möchte ich, dass wir gemeinsam anschauen. Und zwar in Lukas Kapitel 16, in Lukas Kapitel 16, und Vers 10 bis Vers 11. Eigentlich müsste ich jetzt lesen Vers 1 bis Vers 13, aber das kann ich gar nicht wegen der Zeit. Vielleicht könnt ihr das später selber lesen. Aber da geht es auch um treu zu sein im Umgang mit Geld. Und hör mal gut zu, was Jesus denn sagt. Das ist ganz wichtig. Er sagt nicht nur, wer selber sät, also Geld, wird auch materielle Versorgung ernten. Mann, das stimmt. Aber er sagt nicht nur das. Er sagt hier in Vers 10 und Vers 11, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das ist mal ganz interessant. Es sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also Geld, nicht treu gewesen seid, wer wird auch euch das Wahrhaftige anvertrauen? Jesus sagt hier, wenn ihr mit diesen irdischen Schätzen, wie ihr mit diesen irdischen Schätzen, mit Geld, mit materiellen Sachen umgeht, es sagt, das entscheidet auch darüber, ob ich euch geistliche Reichtümer noch mehr anvertrauen kann. Das ist eine Offenbarung. Er sagt, einerseits treu in dem, mit dem ungerechten Mammon, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also hier ist eine Gegenüberstellung. Er sagt Mammon, also Geld, und dann das Wahrhaftige. Was Jesus hier sagt, er sagt, Mammon, Geld ist wichtig, aber das ist nicht der wichtigste Reichtum. Der wichtigste Reichtum sind geistliche Reichtümer, hat mit Salbung zu tun, hat mit Leben im Heiligen Geist zu tun. Ganz ehrlich, und das wissen viele Christen nicht, wie ich mit Geld umgehe, entscheidet auch, ob Gott mir inwieweit Gott mir geistliche Salbungen und Segnungen anvertrauen kann. Amen. Das ist important. So, wir sehen hier, Geld zu sehen, aus einem reinen Herzen, aus freiwilligem Herzen, ist beeinflusst nicht nur meine eigene materielle Versorgung, das tut es, aber es hat eigentlich mit meinem ganzen Leben zu tun. Okay? So, ich zähle einfach auf diese verschiedenen Saatmöglichkeiten, diese verschiedenen Samenkörner, unsere Worte, unsere Lebensprioritäten, wofür wir leben, womit ich mich füttere, mein Verhältnis zu Liebe und Umgang mit Geld. Diese Dinge, wenn ich in diesen Dingen auf Gott höre, wenn ich in diesen Dingen mich vom Geist Gottes bestimmen lasse, das heißt, dass mein Leben mehr und mehr geprägt wird davon, dass ich in diesen Bereichen nach dem Willen Gottes lebe, dann sagt Gott, das wird eine große, gute Ernte mit sich bringen. Dann wird dein Leben davon gekennzeichnet sein, dass meine segnende Hand, meine bewahrende Hand, meine stärkende Hand auf dein Leben ist. Das ist toll. Das ist toll. Okay. Noch ein paar Gedanken zum Schluss hier, wenn es um Saat und Ernte geht. Eine mögliche Herausforderung, wenn es um Saat und Ernte geht, ist, dass die Ernte nicht immer sofort kommt. Und das ist, wird auch hier in Galaterbrief sehr deutlich unterstrichen. Vers 9. Ich meine, das ist klar. Das ist sehr unterschiedlich. Auch in der Natur natürlich, das wissen wir, wie schnell eine Ernte kommen kann. Eine Ernte dauert meistens etwas, aber ab und zu kommt sie schneller, ab und zu dauert es länger und ab und zu dauert es lange. Ich hätte am liebsten so, dass es so gewesen wäre, dass es immer sehr schnell geht, aber es ist nicht immer so. Und das kann ab und zu eine Herausforderung werden. Es steht hier in Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun und nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also wir spüren diese Spannung. Es gibt immer wieder, dass Leute sagen, Mensch, ich habe gesät, aber ich sehe gar nichts. Und dann kommen die Gedanken, ob das sich rentiert. Und dann kommen nicht nur die Gedanken, sondern da kommt auch ein paar kleine Teufelchen und sagen, es rentiert sich nicht, es rentiert sich nicht, es bringt dir nichts. Warum willst du denn so leben? Tu doch einfach deinen eigenen Willen. Warum willst du für Jesus leben? Warum willst du da immer so reinleben? Es bringt dir nichts. Ich frage jetzt nicht, wie viele haben schon diese Stimme gehört, weil jeder, der ehrlich ist, müsste seine Hand erheben. Ne? Es muss nicht immer der Teufel sein, auch unsere eigenen Gedanken, unser eigener Verstand. Aber auch der Feind kommt natürlich und sagt, haha, haha, das wusste ich doch. Du sähst hier, wo ist deine Ernte? Und das ist so eine Herausforderung. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht immer so. Manchmal kommt eine Ernte ganz schnell. Manchmal kann man in Gottes Reich hineinsehen und bevor der Tag um ist, hat man eine riesen Ernte bekommen. Gott sei Dank. Ich meine, es gibt solche und solche Ernten. Wie gesagt, ich hätte es lieber, wenn sie alle solche wären, aber sie sind solche und solche. Ja? Und es gibt auch diese, wo es dann länger dauert. Und dann gibt es diese, wo es lange dauert. Und da kommt unser eigener Verstand und dann kommt auch der Feind und sagt, das habe ich doch gesagt. Das ist einfach zu idealistisch, das ist einfach zu überzogen, was du da treibst und so weiter. Aber wem glaubst du? Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht immer so leicht, dann immer das Richtige zu glauben. Ab und zu ist es schwer. Ab und zu ist die Versuchung, dass sie sagen, nee, ich glaube nicht. Ich habe auch diese Zeiten gehabt, auch als Pastor, wo diese Gedanken zu mir kommen, sind, Magda, du bist eigentlich ein Idiot. Bin ich ganz ehrlich. Eigentlich, was tust du dir das an? Schau dir mal hier, also dein Vater hat ein ganz tolles Geschäft aufgebaut. Also er war sowieso traurig, dass du das nicht übernommen hast oder unbedingt ins Reich Gottes wolltest. Und du hättest einfach alles genauso machen können, wie du willst. Dir selber ein schönes Leben machen können. Du bist eigentlich blöd. Ja, ich sage euch, wie das ist. Ich meine vielleicht nicht so, wie man sagt, es sagen sollte. Ich sage, wie es ist. Diese Gedanken habe ich auch erlebt. Und nicht nur einmal. Amen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich spreche nicht von irgendwo einer heile Welt und so. Ne? Ich kenne das. Aber da, genau da ist der Punkt, wo es wichtig ist, dass wir Jesus vertrauen, dass es wichtig ist, dass wir in Geduld auch wachsen und auch sagen können, ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube dem Schöpfer. Ich glaube Gott, dass es so sein wird, wie er mir gesagt hat. Ich glaube, dass er auch der Herr meiner Ernte ist. Amen. Mir ist eine Stelle aus Markus 4, ihr braucht nicht jede Bibelstelle hier mit mir aufschlagen. Wenn ihr Glück habt, werde ich in einiger Zeit es so machen, dass die Bibelstellen hier auf einen Beamer, mit einem Beamer dahin geknallt werden auf der Leinwand. Aber die einzige Gefahr ist natürlich, dass dann, wenn ich jetzt sehen sollte, dass keiner mehr seine Bibel mitbringt, dann will ich blitzschnell meinen Sinn ändern. Ja. Aber in Markus Brief Kapitel 4, Markus Evangelium Kapitel 4, da ist eine Stelle, die ich finde, es sehr gut schildert. Wir müssen ein Stück Verständnis haben dafür, dass das Wesen von Saat und Ernte ist ja, dass die Ernte manchmal erst später kommt. Und das ist nicht nur im Reich Gottes so, das ist eben in der Natur so. Und ich finde, es wird so schön hier geschildert in Markus Kapitel 4. Da spricht Jesus unter anderem vom Sämann und da geht es dauernd um Säen und Ernten. Und dann Vers 26 sagt er hier, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Ich finde es ein schönes Bild, weil ab und zu säen wir vielleicht und wollen dann sofort gucken, ob etwas gewachsen ist. Aber eigentlich funktioniert es nie so. Und hier sagt er, das ist wie wenn jemand den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und das Same spricht hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Er vertraut dem System des Schöpfers. Und er weiß, so funktioniert's mit Saat und Ernte. Er geht dann nicht schnell wieder hin, mitten in der Nacht und sagt, jetzt muss ich gucken, ob etwas gewachsen ist und gräbt den Samenkörner wieder hervor und überlegt jetzt, wirkt es jetzt oder wirkt es nicht? Nein, er vertraut darauf, dass dieser Gott, diesen Schöpfer, der Saat und Ernte ins Leben gerufen hat, dass er darüber wacht. Ja? Und genau das müssen wir auch tun. Das ist ab und zu eine Herausforderung, aber er sagt hier, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und das erleben wir dann auch. Dann erleben wir, dass Gott Segnungen schenkt. Dann erleben wir, dass Gottes Bestätigung kommt. Dann erleben wir, dass es offensichtlich wird, dass es sich rentiert hat, dass wir gute Saat gesät haben und nicht schlechte Saat gesät haben. Ein letzter Punkt nehme ich mit hier zum Schluss. Vielleicht stellt sich jemand die Frage, kann eine Ernte, die unterwegs ist, abgewendet werden? Kann eine Ernte gestoppt werden? In Galaterbrief Kapitel 6, noch einmal, die Antwort ist ja, das kann passieren. Und das ist einerseits eine gute Nachricht und es ist auch eine Nachricht, die uns ermutigen sollte, nicht zu ermatten. Hör mal gut zu. Es ist aber auch eine sehr gute Nachricht. Eine Ernte, die unterwegs ist, kann abgewendet werden. Das ist ja der ganze Grund, warum er sagt, in Vers 9, lass uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also er sagt hier, wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Was sagt er hier? Er sagt, wenn jemand sät gute Saat, nämlich zunächst die gute Saat. Wenn jemand sät gute Saat und dann vielleicht, weil die Ernte nicht dann genau kommt, wann er sich das vorstellt, oder weil er ermattet in dem Sinne, wie hier steht, das heißt also, dass er sagt, es hat sowieso keinen Sinn mehr. Wenn jemand in dieser Situation ist und sagt, ach, das kann mir alles gestohlen bleiben, es funktioniert sowieso nicht. Es ist doch egal, welche Saat man sät und anfängt, nicht Gott wohlgefällig zu leben, anfängt eine andere Saat zu sehen, indem sie in seinem Herzen anfängt, sich von Gott und seinem Wort zu distanzieren, dann kann und wird in vielen Fällen auch die gute Ernte, die unterwegs war, ausbleiben können. Das ist ganz offensichtlich. Also wenn du hier guckst, es ist ganz offensichtlich, er sagt, wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Das heißt also, wer anfängt, seinem Verstand zu glauben oder wer anfängt, die Lügen des Feindes zu glauben und sagt, also, kannst du vergessen, mache ich nicht. Das war eine komische Idee. Und dann anfängt, so zu tun oder so zu leben, wie er selber will, ohne auf Gottes Wort Rücksicht zu nehmen, dann wird auch die gute Ernte in der Regel ausbleiben. Das ist, was da steht. Wenn wir nicht ermatten. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir dranbleiben und gute Saat sehen. Amen. Und wenn wir dranbleiben und gute Saat sehen, werden wir zur bestimmten Zeit ernten. Aber hör mal gut zu. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch eine gute Nachricht. Weil es gibt ja nicht nur gute Saat, es gibt auch schlechte Saat. Und das heißt, kann eine negative Ernte, die unterwegs ist, weil jemand sehr viel Mist gesät hat, kann eine solche Ernte gestoppt werden? Ja! Das ist die gute Nachricht. Ich bin nicht an Schicksal ausgeliefert. Ich glaube nicht an das Karma. Ich glaube an Jesus. Amen. Und deswegen, wenn ich, stellt ihr euch mal vor, ich weiß, ihr könnt euch nicht vorstellen, stellt euch mal vor, ich wäre ein ganz mieser Kerl. Und ich weiß, das kann man nicht in den Kopf reinkriegen. Ich weiß das, aber das war ein Witz für die, die mich noch nicht kennen. Ich weiß schon, wer ich bin. Und es ist nicht nur immer einfach mit mir selber. Ja, aber stell mal vor, ich wäre jetzt wirklich so ein mieser Seemann. Ne? Ich würde so und immer wieder Fleisch sehen. Ne? Und ich hätte so eine richtige dicke Misternte aufgebaut. Und hier kommt sie. Was mache ich dann? Hör mal gut zu. Buße und Umkehr ändert die Ernte. Ich weiß, das war sehr laut, aber das musste ich rausschreien. Amen. Entschuldige für euch, die die Kassette hört oder CD. Das war die Schocktherapie für euch heute. Ihr habt sowieso angeschlafen am bisher. Jetzt habt ihr das gehört. Jetzt habt ihr aufgewacht. Das war nicht für euch, das war für die, die CD hören. Ja. Ich bin so froh wegen dem Evangelium. Ich diene nicht einem Gott, der irgendwo ein Karma-Gesetz ins Leben gerufen hat und sagt, das ist es jetzt. Sondern es spielt immer noch die wichtigste Rolle, wie mein Leben mit Gott ist, wie meine Haltung zu Gott ist. Und genauso, wie es sein kann, dass jemand gute Saat sieht, eine gute Ernte vorbereitet hat oder eine gute Ernte unterwegs ist. Und es kann passieren, dass jemand aus verschiedenen Gründen sagt, nein, kann mir gestohlen bleiben. Ab und zu kommen die größten Anfechtungen, gerade bevor der größte Segen kommt. Und dann kommt der Feind und das ganze Chor der Unterwelt und sagt, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Und wenn jemand wirklich darauf hört und aufhört und Gott längst liegen lässt, tut mir leid, die Ernte ist storniert worden. Amen? Werden wir nicht ermatten. Aber das andere, das ist die gute Nachricht auch. Oh, Halleluja. Wenn ich ein Haufen Mist gesät habe und da kommt so richtige Misternte auf mich zu und ich von ganzem Herzen umkehre zu Gott und Gott um Vergebung bitte, Buße tue, um die Reinigung des Blutes Jesu bitte und sage, Gott, hilf mir jetzt anderes Saat zu sehen. Dann sagt Gott, okay. Und dann wird diese Ernte auch storniert. Amen. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Es gibt, wenn wir dick in der Sünde gelebt haben, es gibt Konsequenzen der Sünde, die wir nicht natürlich einfach ausmerzen können. Und es gibt auch Konsequenzen der Sünde, die Menschen, womit Menschen ab und zu leben müssen, auch wenn sie Buße tun sollten. Also wenn zum Beispiel jemand irgendwo eine Bank überfallen hat oder irgendwo etwas gemacht hat, was kriminell ist oder so, dann muss er auch, wenn er sich bekehrt, ins Gefängnis gehen und die Strafe tragen. Ich meine, es gibt gewisse Konsequenzen, die kann man nicht einfach so wegschieben. Aber die Ernte, die negative Ernte, die, weil man falsche Saat gesät hat, die kann ausgelöscht werden. Und du kriegst ein neues Blatt, worauf du schreiben kannst. Okay? So, deswegen meine Ermutigung an uns und an euch ist heute, wenn du gute Saat gesät hast, ermatte nicht. Und da, wo du viel schlechte Saat gesät hast, ermatte schnell. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch dazu. Stimmt das, was ich hier mit Saat und Ernte gesagt habe? Ihr sind ja ein paar Landwirte hier, deswegen stehe ich etwas hier unter Strom. Ne? Ich weiß, diese Dinge sind so grundsätzlich, das wissen wir. Halleluja, wir sind nicht irgendwelchen Willkür ausgeliefert. Wir sind zum Vater gekommen und wir können gute Saat sehen und ein Leben mit Gott planen. Amen? Okay, lass uns einfach aufstehen. Und der Geist Gottes spricht zu Menschen hier. Und der Geist Gottes nimmt sehr wohl das Wort auf und verdeutlicht es auf deine persönliche Situation, wo Saat und Ernte eine Rolle spielt oder wo es in welcher Form es momentan dein eigenes Leben betrifft. Und es kann sein, dass der Geist Gottes Dinge anspricht, wo du vielleicht auch aus Fahrlässigkeit oder aus welchem Grund auch immer negative Saat ausgestreut hast. Und denk daran, negative Saat ist in der Regel nicht irgendeine einmalige Sache, sondern das sind meistens Sachen, die ein Stück weit uns prägen, gewisse Werke des Fleisches, mit denen wir kooperieren, die wir irgendwo stillschweigend dulden oder vielleicht auch aus Ignoranz dulden. Aber wenn es so ist, dann wird das zu einer Saat. Und das heißt nicht, dass wir dann unser Leben in Gott verlieren, aber es beeinflusst unser Leben in negativer Art und Weise. Es hindert die Möglichkeiten Gottes in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, Gott liebt uns so sehr, er will, dass wir so weit wie es geht in seine Fülle hineinkommen. Und deswegen, wo der Geist Gottes auf eine negative Saat aufmerksam macht, da schiebe es nicht einfach weg und sage, naja, das tut doch jeder. Vielleicht ist es immer noch so, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es immer noch so, weil wir jetzt mehrere Sonntage über unsere Zunge gesprochen haben, dass Gott das besonders anspricht. Und es muss nicht nur sein, es kann sich darauf sich beziehen, dass man sehr viel Unglauben spricht. Aber es kann auch sein, dass man sehr unachtsam ist in der Art und Weise, wie man über andere Menschen spricht. Es kann auch, das betrübt auch den Geist Gottes, wenn wir leichtfertig schmutzige Sachen sagen. Wir sehen in der Bibel, dass unsere Worte und der Heilige Geist, das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir sollen jetzt nicht davon nach komischen und unguten Art und Weise in uns selber suchen nach irgendwelchen Punkten, wo wir vielleicht irgendwo eine falsche Saat gesät haben. Aber wenn wir jetzt, wir stehen hier in Gottes Gegenwart und ich weiß, wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, dass der Geist Gottes da anknüpft und es aktualisiert in den Punkten in unserem Leben, wo es besonders wichtig ist und wo Gott das tut, muss nicht nur, aber vielleicht auch, wenn es in Verbindung mit der Zunge zu tun hat, auch wenn es, ja, wie man über andere Menschen spricht, wie auch immer, dann, ich habe die gute Nachricht dir überzubringen von Jesus, dass wenn du das ihm bringst und aufrichtig umkehrst und Buße tust, um die Reinigung seines Blutes bittest, dass es Segen in deinem Leben freisetzt und da, wo dieses Reden negative Auswirkungen gehabt hat, wird das aufhören. Halleluja. Halleluja. Kore beresi parada kuria. Halleluja. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam Gott sagen, dass wir mit unserer Zunge Gutes reden wollen. Halleluja. Ich möchte mich einfach zu Sprecher machen, aber wenn du dem zustimmen kannst, was ich bete, dann stimme einfach innerlich mit, da im überein. Halleluja. Halleluja. Vater, wir stehen vor dir und wir danken dir, Herr, für das, was du in deinem Wort sagst über die Bedeutung unserer Zunge, Herr. Und ja, wie viel Segen dadurch freigesetzt werden kann, aber auch wie viel Trauriges und Unheilvolles freigesetzt werden kann, wenn wir fahrlässig und unbedenklich oder ohne uns Gedanken zu machen, einfach sie benutzen. Und Vater, wir möchten jetzt einfach sagen, Herr, dass wir mit unserer Zunge Gutes reden wollen. Herr, unsere Zunge soll Heiliges sprechen, Gutes sprechen, Wahrhaftiges sprechen. Herr, wir sagen ganz bewusst, Herr, dass wir davon Abstand nehmen, andere Menschen zu richten. Herr, wo wir andere Menschen mit unserer Zunge gerichtet haben, Vater, da vergib uns, reinige uns mit dem Blut Jesu. Und hilf uns, Vater, dass wir nicht richtende Worte über andere Menschen sprechen. Denn du sagst, wer richtet, wird selbst gerichtet werden. Herr, wir wollen mit unserer Zunge dir dienen. Wir wollen Gutes sprechen. Wir wollen segnen. Halleluja, Herr. Keiner von uns ist vollkommen, Herr. Aber wir wollen ganz bestimmt unsere Zunge, unser Leben, unsere Zunge dir zur Verfügung stellen, dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, damit Segen freigesetzt wird auf dieser Erde. Danke, Herr, dass du uns auch
hilfst, dass wir segnende Worte aussprechen über unsere Kinder, dass wir Worte aussprechen über Menschen, für die wir Verantwortung haben, ob es ein Hauskreisleiter, das segnende Worte aussprechen soll über die Hauskreisteilnehmer, Herr. Vater, danke, Herr, dass du uns in diese Offenbarung wachsen lässt und dass wir nicht nur darauf achten, Herr, dass wir Ungutes lassen, sondern dass wir Gutes sprechen und deinen Segen freisetzen, Vater. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir das einfach so sagen. Gott, wir wollen dir mit unserer Zunge dienen. Okay? Gott, wir wollen dir mit unserer Zunge dienen. Halleluja. Und dann habe ich auch diesen Gruß, diesen Hinweis von Jesus für dich, der du gute Saat gesät hast. Vielleicht hast du nicht immer nur gute Saat gesät, aber du hast viel gute Saat gesät. Du hast dein Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Du bist ihm treu gewesen und du hast da die richtigen Prioritäten gesetzt. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn der Feind kommt oder wenn die Umstände kommen und sagen, in gewissen Situationen, das bringt doch alles nicht, dann habe ich einen Gruß zu dir von deinem Vater und sagt, du liegst richtig. Glaub die Lügen nicht, du liegst richtig. Und du wirst ernten, du wirst es nie und nimmer bereuen, dass du auf meine Wege gehst. Du wirst es nie und nimmer bereuen, sondern der Segen Gottes wird in deinem Leben offensichtlich werden. Und viele Leute werden sehen und sagen, Mensch, wo ist diese Herrlichkeit hergekommen? Halleluja. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir einfach ein Anbetungslied zu Gott singen am Ende.